Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir werden uns heute den zweiten Teil des Textes von Bodhidharma anschauen. Der Text heißt 2 Zugänge, 4 Übungspraxen. So würde ich den Titel mal festsetzen. Das ist der Text, der wohl am nächsten zu dem historischen Bodhidharma kommt. Deswegen schauen wir uns den an. Das letzte Mal hatten wir den ersten Teil, weil der Text besteht aus 2 Teilen. Und das sind diese 2 unterschiedlichen Zugänge. Letztes Mal hatten wir den ersten Zugang uns angeschaut und da fasse ich nochmal den wesentlichen Satz zusammen. Wer durch Belehrung zur Einsicht gelangt, gelangt zu tiefem Vertrauen und erfährt, dass alle Wesen dieselbe wahre Natur haben. Das ist der Kernsatz des ganzen Zen-Ansatzes. Es wird immer verwiesen auf die eigene Buddha-Natur. Das ist die wahre Natur. Und die Einsicht bedeutet, zum Beispiel gibt es den japanischen Begriff für Erwachen, Kensho. Und das heißt nichts anderes, dass ich dir deine wahre Natur zeige. Das heißt, der Zen-Meister bringt nichts zu dem Schüler, sondern versucht dem Schüler seine eigene Buddha-Natur zu zeigen. Das ist die Einsicht. Das ist die Einsicht, worum es geht im Zen und wo die ganzen Koans, also diese Kurzdialoge zwischen Meister und Schüler, immer wieder um diesen Punkt herum kreisen. Und dann geht dieser Text hier weiter. Diese wahre Natur ist jedoch durch falsche Vorstellungen verdeckt, kennen wir schon, das sind die Kleshas, also die Verdunkelungen, und kann daher nicht klar erkannt werden. Diejenigen, die das Falsche zurückweisen, sprich die Kleshas, oder sich davon nicht einfangen lassen, sich dem Wahren, der Buddha-Natur, zuwenden und vor einer Wand meditieren, das bezieht sich auf den Bodhidharma, der also 6 Jahre in der Höhle meditiert hat, vor einer Wand, realisieren unerschütterlich die eigene Nicht-Existenz, das heißt Anatta, dass also nichts Abgetrenntes da ist, und die Nicht-Existenz aller anderen. Wenn bei mir nichts Fixes gibt, gibt es bei den anderen auch nichts Fixes. Ohne sich an Worte und Schriften zu klammern. Und dann kommt ein wichtiger Satz, sie befinden sich in Übereinstimmung mit dem Prinzip. Und Prinzip ist der chinesische Begriff Li, da gibt es ganz viele verschiedene Bedeutungsebenen. Uns interessiert die Ebene, dass es ein Begriff ist, der Struktur beschreibt, und zwar Struktur des Kosmos. Das heißt, ich bin in Harmonie mit den kosmischen Gesetzen oder mit der kosmischen Ordnung. Das ist mit dem Begriff gemeint. Und das ist eine Hauptidee des Daoismus. Hier sehen wir schon, dass der Bodhidharma, Pi mal Daumen 5. bis 6. Jahrhundert in der Größenordnung, diese Idee, das ist nicht originär, also es gibt es auch implizit im Buddhismus, aber es ist kein tragendes Konzept im Buddhismus. Hier geht es darum, dass man durch diese Einsicht wahrnimmt, die Struktur des Kosmos ist und dass man dann seinen Alltag in Harmonie mit dem Kosmos organisiert. Da sind wir schon mitten im Daoismus, im Fluss der Dinge. Das ist der erste Teil des Textes und nennt sich Eintritt durch das, jetzt gibt es da verschiedene Übersetzungen, also ich habe es hier Prinzip, Eintritt durch die Einsicht in die kosmische Ordnung, so müsste es eigentlich heißen. Und der andere Eintritt in die Praxis, das sind die 4 Praxen, jetzt schauen wir mal. Da seht ihr also die Übersicht von den 4 Übungen und das ist die 2. Möglichkeit, in diesen Pfad einzutreten. Einmal Ungerechtigkeit ertragen, sich an äußere Umstände anpassen, nichts begehren, den Dharma üben. Und da gehen wir jetzt schrittweise durch. Der erste Punkt, Ertragen von Unrecht. Das heißt, wir werden ja im Leben immer wieder mit Situationen konfrontiert, die unangenehm sind, die wir ungerecht finden, wo wir denken, warum ich? Wo einfach die Dinge nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Und der buddhistische Ansatz, mit so einer Situation umzugehen, ist, und das sagt jetzt explizit der Bodhidharma in seinem Text, den ich hier mit habe, und da lese ich einfach mal ein Stück vor. Wenn diejenigen, die nach dem Pfad, nach dem Dao suchen, auf Hass stoßen, sollten sie sich Folgendes sagen. In zahllosen vergangenen Zeiten habe ich mich vom Wesentlichen ab und dem Unbedeutenden zugewandt. Ich durchwanderte allerlei Existenzformen, oft grundlos wütend und mich zahllosen Verfehlungen schuldig machend. Nun werde ich für meine Vergangenheit bestraft. Vorsicht, weiß ich nicht, ob das so im Original drinsteht. Das klingt ein bisschen sehr christlich. Mir geht es eher um den Sinn, was dahinter steckt. Auch wenn ich jetzt nichts Falsches tue, Weder Götter noch Menschen können voraussehen, wann eine schlechte Tat, schlecht ist wieder so ein bisschen christlich, ihre Früchte hervorbringt. Also im Buddhistischen würde man sagen, unheilsame Tat vielleicht, heilsam und unheilsam. Schlecht ist so ein bisschen sehr moralisierend. Die Sutras lehren, wenn du mit Hass konfrontiert wirst, sei nicht empört, denn es hat seinen Sinn. Weiß ich nicht. Also, ja, also das ist jetzt so die deutsche Übersetzung. Da muss man jetzt vorsichtig sein, aber die Idee, was dahinter steckt, ist der Begriff des Karma. Das heißt, dass wir, was wir jetzt hier erleben, hat seine Ursachen in unseren früheren Handlungen. Und der buddhistische Karma-Begriff bezieht sich ja nicht nur auf unser heutiges, also jetziges Leben, sondern auch in Leben vorher. Und der ist so kompliziert, das finden wir schon im Pali-Kanon, dass wir die Komplexität dieses Handlungsgeflechts, müsste man mal sagen, und Ursache-Wirkungsgeflecht, diese Komplexität können wir gar nicht überschauen. Das heißt, wir wissen nicht, wann irgendeine Folge, irgendeine Handlung jetzt sich manifestiert. Und das ist eine originär buddhistische Idee. So, Karma-Begriff. Das gab es in der Weise in China so nicht. Das hilft Menschen auch, ihre momentane Situation so anzunehmen, wie sie ist. Und dann ist die Frage, was ist der zweite Schritt? Heißt das, dass ich dann einfach alles so akzeptiere? Und damit sind natürlich auch gesellschaftliche Machtverhältnisse impliziert. Das heißt, auch der Karma-Begriff behauptet, dass der soziale Status auch etwas mit meinen früheren Handlungen zu tun hat. Das heißt, wenn ich König bin, dann ist das so in Ordnung, weil ich in meinem früheren Leben etwas Gutes getan habe. Wenn ich in irgendeiner Kaste geboren werde, die Krankheit zum Beispiel ist auch ein Ergebnis von karmischen Umständen. Ja? Nicht so wie die heutige Medizin glaubt von Viren oder Bakterien oder irgendwas. Nein, nein, das hängt alles mehr ganz so wichtig zusammen. Worauf ich hinaus wollte, war, dass damit natürlich auch gesellschaftliche Zustände begründet werden und auch, dass das so in Ordnung ist, wie es ist. Das heißt, es ist ein Modell von Stabilität. Und das kann man natürlich bösartigerweise so wenden, dass man sagt, okay, das ist eine super Anpassungsideologie, um die Leute in ihrem Status zu halten. Und wer hat den Vorteil? Natürlich die Könige und die Fürsten haben ihren Vorteil. Wobei der buddhistische Karma-Begriff hat ja zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist in die Vergangenheit gewandt, als Erklärungsmodell für das, was ich jetzt erfahre. Aber er hat auch diesen Aspekt in die Zukunft gewandt. Das heißt, egal wo ich jetzt stehe, das, was ich jetzt tue, kreiert meine Zukunft. Insofern, wenn ich jetzt Blödsinn verzapfe, dann ist das in der Zukunft auch nicht optimal. Jetzt könnte man auch hier sagen, entweder man sagt, okay, das ist das Konzept der Selbstverantwortung, also ich kann in jeder Situation etwas Gutes tun, oder ich sage, wenn du jetzt halt was Gutes tust und brav bist, dann hast du in der Zukunft irgendwie ein gutes Leben. Also das heißt, man kann es immer auch als Anpassungsideologie verstehen. Und meine These wäre natürlich, dass das wahrscheinlich einer der Gründe war, dass der Buddhismus von den Königen eingeladen wurde und gefördert wurde, weil die großen Klöster sind ja von Königen und Fürsten gebaut worden. Ja, das sind ja nicht irgendwelche Mönche gewesen, die dann gesagt haben, okay, ich baue mir jetzt hier ein Kloster und fäll mal einen Baum und irgendwie, sondern Mönche sind eingeladen worden zum Unterrichten, Mönche sind eingeladen worden für diese ganze Ideologiegeschichte und denen wurden halt auch riesige Klöster gebaut. Und wenn man nach Asien fährt, sich diese Klöster mal anschaut, ja, dann sind das riesige Komplexe. Also da ist sehr, sehr viel Geld hineingeflossen. Ich sage jetzt mal so wie bei uns in der katholischen Kirche. Der Stephansdom ist auch nicht von einfachen Leuten gebaut worden, die sich gedacht haben, okay, jetzt bauen wir uns mal einen Dom, sondern da sind jahrhundertelang, oder ich weiß gar nicht wie lange, aber lang, viele Leute mussten da sozusagen ihr Brot verdienen. Aber das ist offensichtlich gleiche Struktur wie hier, so auch in Asien. Also das ist die erste Praxis, also Ertragen von Unrecht oder Ungerechtigkeit ertragen. Dann sich äußeren Umständen anpassen. Und da gibt es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren. Die Idee ist, dass wenn wir Teil eines Ganzen sind, dann versuchen wir in Harmonie mit dem Ganzen zu sein und nicht aus egozentrischer Perspektive zu handeln. Das heißt, egozentrische Perspektive wäre, ich bin hier und ich schaue jetzt mal, dass ich das Beste raushole, was es so gibt. Im Prinzip bin ich dann wahrscheinlich nicht mehr mit dem kosmischen Fluss eins, sondern dann bin ich auf so einem Ego-Trip. Und dieser Punkt meint diesen Aspekt. Und schauen wir mal, wie die deutsche Übersetzung dazu lautet. Zweitens, die Anpassung an die Umstände. Wir Menschen werden von den Umständen regiert, nicht von uns selbst. Alle Leiden und Freuden, die wir erleben, sind durch die Umstände bedingt. Sollte jemand mit irgendeinem großen Vorteil gesegnet sein, wie zum Beispiel mit Ruhm oder Reichtum, so ist dies die Frucht eines Samens, den er oder sie in der Vergangenheit gepflanzt hat. Sobald sich die Umstände ändern, ist es vorbei. Warum sollte man sich daran ergötzen? Doch während Erfolg und Misserfolg in der Menschenwelt von den Umständen abhängen, bleibt unser Geist immer derselbe. Er nimmt weder zu noch ab. Diejenigen, die sich vom Wind der Freude nicht bewegen lassen, folgen schweigend dem Pfad. Das ist sehr poetisch formuliert. Und das meint, es gibt Zeiten, die laufen gut und es gibt Zeiten, da sind irgendwelche Spinner an der Macht. Das haben wir nicht unter Kontrolle. Punkt 1. Punkt 2. Es stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Lassen wir uns von diesen äußeren Umständen in den Irrsinn treiben oder nehmen wir das, ich sage jetzt mal, wach und präsent wahr, dass es halt so ist und bleiben trotzdem in unserem Schwerpunkt. Und das meint diesen Punkt, also jetzt auf Welt groß projiziert oder Welt im Kleinen. Es gibt Tage, die laufen gut und es gibt Tage, die laufen nicht gut. Und auch da kann ich lernen, okay, heute ist nicht so gut gelaufen. Ich bleibe trotzdem in meinem Schwerpunkt. Lass mich dadurch nicht irritieren. Egal was passiert, wir können lernen und üben. Und das ist ja eigentlich unsere Hauptpraxis, die Dinge anzunehmen, wie sie passieren und uns nicht dadurch irre machen zu lassen. So würde ich den zweiten Punkt vielleicht zusammenfassen. Dritter Punkt oder dritte Übung, wenn man es weiterführt, ist das ein anderer Aspekt von Daoismus. Und zwar im Fluss mit den Dingen zu sein und auch hier nicht in diese egozentrische Verengung hineinfallen. Ich, sondern wirklich im Fluss zu sein. Und da sind wir dann auch wieder beim Taoismus. Und das dritte, das ist jetzt, wie habe ich das hier genannt? Nichts begehren. Hier in meinem Skript habe ich jetzt die Überschrift genommen, nicht suchen. Und das ist in meiner Interpretation schon etwas sehr Chinesisches. Das ist schon nicht mehr indisch und meint, dass wir das Glück nicht irgendwo anders suchen sollten. Und es geht eigentlich noch einen Schritt weiter. Das heißt, wir sollten überhaupt kein Glück suchen. Wir sollten einfach nur präsent da sein. John Kabat-Zinn hat das ja beschrieben mit Doing Mode, also Tunszustand, wo man immer irgendwie so geleitet ist, irgendwas erreichen zu wollen. Oder Being Mode, also Seinszustand, wo wir einfach nur da und präsent da sind. Und diese Idee ist offensichtlich chinesisch in meiner Lesart, weil das Indische ist der Weg. Wir stehen hier und wir wollen zur Erleuchtung oder zum Erwachen und dann gibt es halt die einzelnen Pfadglieder, wie wir da hinkommen. Es ist die Idee von, ich bin hier bei A und will zu B. Und dieser Ansatz hier nimmt dieses dualistische Konzept, löst es vollkommen auf und sagt, es ist alles schon da. Wir müssen nichts tun. Das ist das Neue. Und das ist etwas spezifisch Daoistisches, also Chinesisches. Und dann in späterer Folge auch spezifisches Zen- oder Jan-Buddhistisches Element. Das ist ein wichtiger Punkt. Weil das ist ein mega Unterschied zu indischen Verständnis von Buddhismus. Schauen wir mal, wie das in der deutschen Übersetzung sich liest. Drittens, nichts zu begehren. Wir Menschen dieser Welt sind verblendet. Nona. Wir haben immer irgendein Verlangen oder Begehren. Aber die Weisen wachen auf. Sie ziehen die Einsicht der Gewohnheit vor. Sie richten ihren Geist auf das Erhabene und überlassen ihren Körper dem Wechsel der Jahreszeiten. Alle Erscheinungsformen sind leer. Sie enthalten nichts Wünschenswertes. Unglück und Wohlstand wechseln sich einander ewig ab. Der Aufenthalt in den drei Welten gleicht dem Aufenthalt in einem brennenden Haus. Einen Körper zu haben bedeutet Leiden. Man kann, solange man einen Körper hat, keinen endgültigen Frieden finden. Diejenigen, die dies verstehen, lösen sich von allem, was existiert und hören auf, sich irgendetwas vorzustellen oder zu begehren. In den Sutren heißt es, Begehren und Leiden gehören zusammen. Nichts zu begehren ist Seligkeit. Ist wieder so ein bisschen christlich. Wer nichts begehrt, ist auf dem Weg. Und das ist so, also auch für unsere jetzige Situation in der Gesellschaft, was fundamental anderes, als wie es so bei uns funktioniert mit dem ganzen Konsumverhalten. Das Konsumverhalten funktioniert in der Regel so, kauf mich und du wirst glücklich. Und wenn das nicht funktioniert, dann kauf das noch dazu, dann wirst du noch glücklicher. Und so geht das von einem, das heißt, das implizite Modell darunter steckt, du brauchst irgendetwas, um glücklich zu sein. Und das hält dich im Hamsterrad. Und so läufst du immer irgendwelchen äußeren Dingen hinterher, weil du glaubst, wenn ich das noch kriege, dann werde ich glücklich. Und das Problem dabei ist, es ist wie die Karotte, du kommst nie dran. Und der Weg des Buddhismus ist genau die andere Richtung, und zwar die Buddha-Natur ist in dir und nicht außerhalb von dir. Du musst nirgends hingehen, weil du hast sie ja schon. Wie John Kabat-Zinn sagt, nowhere to go, nothing to do. Die Frage ist, wo suchen wir das Glück? Suchen wir es im Außen oder haben wir es schon im Innen? Der tibetische Begriff für Buddhisten oder die Buddhisten in Tibet haben sich nicht Buddhisten genannt, sondern die haben sich Nagpa genannt. Und Nagpa heißt derjenige, der in seinem Inneren sucht und nicht im Außen. Also das ist dritte Praxis. Und vierte Praxis, den Dharma üben. Und das meint also, Handeln geschieht ohne den Handelnden. Also das ist der Begriff, den habe ich schon öfter genannt, das ist Wu Wei, nicht handeln. Und das bedeutet auch hier unsere egozentrische Sicht aufzugeben und uns in Harmonie mit dem kosmischen Dings da zusammenzutun. Schauen wir mal, wie hier der Text lautet. Ausüben des Dharma. Also das Dharma ist die Wahrheit, dass alle Wesen gleich und alle Erscheinungen leer sind. Unreinheit und Anhaften, Subjekt und Objekt gibt es in Wirklichkeit nicht. In den Sutren heißt es, das Dharma enthält kein Sein, weil es frei ist von den Unreinheiten des Seins. Und es enthält kein Selbst, weil es frei ist von den Unreinheiten des Selbsts. Diejenigen, die genügend Weisheit besitzen, diese Wahrheit zu akzeptieren und zu verstehen, können gar nicht anders, als in Übereinstimmung mit dem Dharma zu leben. Ich glaube, das war der wesentliche Punkt. Und Dharma ist jetzt also der indische Begriff und der hat verschiedene Bedeutungsebenen. Einmal ist es die Benennung für die Lehre des Buddha, der Dharma. Wenn man den ursprünglichen indischen Begriff sich anschaut, dann heißt er übersetzt das Tragende. Und das Tragende ist ein Konzept, dass der Kosmos nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Und das ist das Äquivalent zum griechischen Begriff des Kosmos, der ja auch Ordnung heißt. Also ein ähnliches Konzept. Und das finden wir im Chinesischen auch wieder mit dem Begriff von Li. Dass es sozusagen eine bestimmte Struktur gibt, wie die Dinge funktionieren. Und das werden wir uns dann noch genauer noch anschauen, wie die Chinesen sich die Struktur angeschaut haben. Aber die Idee, dass alles nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert, finden wir in allen drei Kulturkreisen. Bei Griechen, bei den Indern und bei den Chinesen. Also das wäre so das, was offensichtlich am nächsten zu dieser Gründergestalt des Zen-Buddhismus oder Jan-Buddhismus zu sagen ist, wenn man also genau an den historischen überlieferten Texten bleibt. Es gibt jetzt noch eine andere Zusammenfassung. Das ist die Kurz-Kurz-Kurz-Zusammenfassung von der Haltung, die Bodhidharma wichtig war. Keine Erinnerung, keine Ideen, keine Täuschung. Das sind insgesamt 6 Schriftzeichen, die den Ansatz zusammenhalten. Und das bedeutet, schwelge nicht in der Vergangenheit, das heißt, geh nicht in deinen Erinnerungen unter. Fantasiere nicht über die Zukunft, keine Ideen, also. Und lass dich nicht einlullen von allen möglichen Dingen, sondern sei präsent und wach da. Das wäre sozusagen meine Interpretation. Das ist das, was man so historisch zum Bodhidharma findet. Und es gibt die andere, also der andere Vierzeiler, der vielleicht ein bisschen klassischer ist. Und mit dem haben wir begonnen. Und ich würde ihn gerne nochmal vorlesen in der Übersetzung von Dumoulin. Eine besondere Überlieferung außerhalb der Schriften, unabhängig von Wort und Schriftzeichen, unmittelbar auf das Menschenherzen zeigend, die eigene Natur schauen und Buddha werden. Das beschreibt es, was dieser Kern des Chan-Buddhismus, worauf sich dann später die ganze zen-buddhistische Linie drauf aufbaut. Vielleicht lassen wir es so stehen. Danke.